Ja, jetzt wollen wir uns weiter mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen und mal ein bisschen so in die Begrifflichkeit schauen. Wir haben jetzt nicht viel Zeit, tatsächlich nur so 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht. Möchte ich ein bisschen was dazu sagen und euch dann einladen zu einer kleinen Gruppenarbeit. Ein bisschen ausführlicher wollen wir das Thema dann nochmal besprechen beim nächsten Online-Abend, den ich dann auch leiten darf. Und deshalb heute nur so ein bisschen angerissen. Die Achtsamkeit ist ja eine alte sozusagen Tradition in Praxis, vor allen Dingen in östlichen Traditionen, etwa im Buddhismus. Und daraus ist auch das, was wir heute als Achtsamkeit kennen oder MBSR, hauptsächlich aus der buddhistischen Tradition entstanden oder entnommen. Jon Kabat-Zinn hat Vipassana praktiziert, Zen praktiziert. Das sind so ein bisschen die Wurzeln. Und die alte buddhistische Praxis, es heißt auf Pali Satipatthana. Wird das schon mal, jemand gehört von euch? Niemand. Okay. Und es ist eine ganz, wirklich auch historisch belegt, eine ganz alte Praxis, die in den ganz frühen Texten auch schon beschrieben wird. In der Form, dass man, so wie wir es heute auch geübt haben, hauptsächlich die Achtsamkeit übt in Bezug auf den Körper. Aber nicht nur auf den Körper, sondern darüber hinaus dann die Gefühle, die Gedanken und die Gegebenheiten, wie es heißt, die Phänomene in uns und die uns umgeben. Und erstmal vom Wort her wollte ich noch ein bisschen erklären, dieses Wort Sati, das ist ein Pali-Wort und das ist das, was Mindfulness bedeutet oder Achtsamkeit. Und das Patthana, das heißt so, dass die Ausrichtung der Aufmerksamkeit oder die feste Ausrichtung, das Hinstellen sozusagen der Aufmerksamkeit oder der Achtsamkeit auf bestimmte Gegebenheiten, wie auf unseren eigenen Körper, was wir heute Morgen geübt haben. Da gibt es ein berühmtes Sutra, das Sutra von der, oder die Lehrrede von der Ausrichtung der Achtsamkeit. Stellt euch das auch dann in der Lernplattform zur Verfügung. Aber da geht es etwa so: Ihr Mönche, dies ist der direkte Weg zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Wehklage, zum Beenden von Leid und Betrübtheit, zur Erlangung der richtigen Methode, zur Verwirklichung von Nirvana, nämlich die 4 Satipatthanas. Welche 4? Hier im Mönche verweilt ein Mönch oder eine Nonne oder ein Übender, eine Übende, hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachten, unermüdlich, wissend klar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit, hinsichtlich der Welt. Hinsichtlich der Gefühle verweilt er die Gefühle betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Hinsichtlich des Geistes verweilt er den Geist betrachtend, unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Und hinsichtlich der Gegebenheiten verweilt er diese betrachtend, wiederum unermüdlich, wissensklar und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt. Und dann wird es beschrieben, wie man den Atem betrachtet, wie man den Körper betrachtet, was im Körper geschieht. Und dabei, in denen die späteren Texte auch erklären, dass welche Ingredienzien sozusagen eigentlich dabei nötig sind bei dieser Übung von Sati. Und das ist einmal dieses Sati selbst. Das heißt, so viel Sati heißt so viel wie erinnern, vergegenwärtigen, bemerken, hatten wir heute Morgen, glaube ich, schon von euch. Genau, sich also etwas ins Bewusstsein rufen, bewusst ins Bewusstsein rufen. Vielleicht erinnert euch noch an die Beschreibung von Renate, wie Jon Kabat-Zinn die Achtsamkeit beschreibt, das Bewusste, das bewusste Lenken der Bewusstheit oder der Aufmerksamkeit etwa auf den Körper im gegenwärtigen Moment, ohne weitere Bewertungen, Beurteilungen und so weiter. Ja, also diese Fähigkeit der Präsenz im gegenwärtigen Moment oder etwas in die innere Präsenz hineinzuholen. Wie etwa das, was gerade in unserem Körper geschieht oder wie sich das anfühlt. Das ist Sati. Sati oder das Sanskrit Smriti, ich schreibe es einfach mal auf, ihr müsst es euch nicht merken, bedeutet auch häufig an etwas denken, an aufmerksam sich auf etwas fokussieren im Alltag oder auch einfach sich an etwas erinnern. Und da kommen wir gleich noch dazu. Und eine zweite Zutat, das ist ein etwas schwieriges Wort, heißt Samprajanya. Diejenigen, die mal ein bisschen Buddhismus gemacht haben, kennen vielleicht das Wort Prajna, das da drin steckt, was eben so viel wie Weisheit oder Wissen bedeutet, Erkenntnis. Und das wird häufig als Wissensklarheit übersetzt. Ja, eine wache Wissensklarheit. Zu wissen, was gerade geschieht. Also es wahrzunehmen und auch zu wissen, was geschieht. Genau. Und diese Fähigkeit, in den alten Texten wird es so beschrieben, dass man die sehr einfach zuerst am Atem üben kann. Das ist ein sehr einfaches Objekt. Das ist nicht sehr schwierig. Also wir atmen sowieso von Natur her. Wir müssen jetzt das nicht uns innerlich vorstellen oder groß daran erinnern. Und es hat auch unter der Atem und dann der Körper hat auch diesen positiven Effekt, dass wir dadurch zu uns selbst kommen, dass wir in uns selbst ruhen können, sozusagen eine Erdung mit uns selbst stattfindet. Und wenn wir das tun, die vielen Sorgen, Ablenkungen, was uns sonst so beschäftigt, im Grunde von Natur her schon mal etwas zur Ruhe kommen. Deshalb ist dieser Schritt quasi zuerst gewählt, das am Körper zu üben, am Atem und am Körper zu üben. Und auch, das haben wir gerade gemacht, bei den täglichen Verrichtungen, beim Gehen zum Beispiel, sich darauf zu konzentrieren. Und ich weiß nicht, wer gesagt hat, die Abwesenheit von Ablenkung passiert dann quasi automatisch, weil unser Geist nicht gleichzeitig, wir können zwar in der Folge viele Dinge gleichzeitig machen, aber wenn wir wirklich uns bewusst auf ein Objekt oder einen Gegenstand lenken, dann können wir nicht gleichzeitig sich andere Dinge mit unserem Geist anstellen. Das heißt, er kommt von Natur her, diese Fokussierung kommt von Natur her zustande. Das habt ihr auch selber sehr schön erfahren können. Und gleichzeitig, zum Beispiel, Renate hatte von der Dumpfheit gesprochen. Ja, wenn wir dumpf werden, müde, dann haben wir auch so einen Zustand, wo wir nicht mehr so klar wahrnehmen, was eigentlich geschieht. Dagegen hilft diese Wissensklarheit. Oder auch wenn wir zu erregt sind, das ist das Gegenteil davon, aufgeregt, uns mit allem Möglichen beschäftigen, auch dann verlieren wir im Grunde diese Wissensklarheit. In der Achtsamkeitsübung geht es dann häufig darum, wenn man so sehr abgelenkt ist, sich mehr wieder zu erden, indem man in den Körper kommt, wenn man so aufgeregt und flatterhaft ist und wenn man merkt, dass man dumpf ist, dann wieder ein bisschen mehr die Bewusstheit zu stärken, ja? Die Energie ein bisschen zu fördern und so sich gut in eine Balance zu bringen, wo man möglichst diese Achtsamkeit dann eine gewisse Zeit lang aufrecht erhalten kann. Das ist sozusagen die Methode der Achtsamkeit. Und es bleibt da aber dann nicht stehen, sondern es geht dann dazu weiter. Es geht mehr um eine Selbsterkenntnis. Im Buddhismus und in vielen östlichen Traditionen geht es natürlich dann letztlich auch um eine Weiterentwicklung oder einen Heilsweg oder wie man es nennen mag. Und dabei ist dann die Selbsterkenntnis wichtig und die Selbsterkenntnis endet natürlich nicht beim Körper. Deshalb geht es weiter, so die Gefühle wahrzunehmen. Renate hat das auch beschrieben. Ganz einfach, ist es angenehm, ist es unangenehm, ist es mehr neutral. Auch wieder nicht bewerten, sondern nur anschauen, betrachten, wissensklar wahrnehmen. In dem Sutra heißt es, man betrachtet das gerade so, dass man weiß, was geschieht. Also man muss gar nicht viel mehr hineintun, sondern gerade so, dass man weiß, dies passiert jetzt. Jetzt atme ich tief ein, jetzt atme ich kurz ein. und so weiter. Jetzt entsteht dieses Gefühl oder jenes Gefühl an dieser oder jenen Stelle im Körper, registrieren, achtsam, wissensklar, wird dann immer wieder gesagt. Und dann geht es weiter mit den Gedanken, dem Geist, das bezieht sich auf unsere Gedanken. Ja, das haben wir ja auch schon festgestellt, es ist ja nicht so, dass man die Kategorien so voneinander trennen muss, sondern wir merken, wenn wir den Körper betrachten, dass bestimmte Gedanken aufkommen. Vielleicht, dass es uns nervt oder dass wir es toll finden oder was wir noch erledigen müssen oder Sorgen, die wir uns machen und so weiter. Das können wir auch alles betrachten und registrieren. Und zum Geist gehören auch noch die Emotionen dazu. Ja, welche Emotionen sind wirksam in einer Situation? Es könnte ja sein, dass ich jetzt gelangweilt bin, ist vielleicht auch eine Art von Emotion. Oder ich bin genervt oder ich bin frustriert oder ich freue mich. Oder im Alltag vielleicht, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, vielleicht haben wir sowas wie Anteilnahme, Mitgefühl, Empathie oder wir verspüren eine Abneigung, bis hin zum Ärger, Wut. Alles das gehört natürlich dazu, wenn wir uns selbst entwickeln wollen oder kultivieren, was Meditation eigentlich wörtlich heißt, kultivieren, dass wir dieses auch wahrnehmen. Und zuerst immer gar nicht, dass wir uns dann selbst verurteilen. Warum bin ich jetzt ärgerlich? Ich will auch ein guter Mensch sein oder gute Eltern, guter Vater. Jetzt bin ich wütend auf mein Kind vielleicht oder meine Frau oder wen auch immer. Dann fühlen wir uns natürlich oder wahrscheinlich dann schuldig und so weiter. Aber es geht erstmal darum, es zu registrieren, es zu bemerken. Und das ist eben das, was man in Bezug auf den Körper sehr gut üben kann. Bei den Emotionen wird es natürlich schon schwieriger, weil dann dieses Bewerten, Beurteilen auch sehr viel stärker natürlich kommt, weil es ja unsere Persönlichkeit sehr stark betrifft, was wir für ein Mensch sind oder sein möchten. Genau. Das sind erstmal die drei wichtigsten und dann die Gegebenheiten. Das bezieht sich eigentlich dann darauf in den Texten, was ist jetzt für mich förderlich, was ist nicht so förderlich. Da kommt schon mehr das Bewerten damit hinein, auch zu überlegen, okay, welche dieser Emotionen zum Beispiel, welche dieser Gedanken, welche dieser Persönlichkeitsanteile, die möchte ich, das sind meine Potenziale, die möchte ich gern nutzen, die möchte ich gern stärken, möchte ich weiterentwickeln. Wo möchte ich mich vielleicht verändern? Das ist dann auch etwas, was man vielleicht betrachtet bei den sogenannten Gegebenheiten. Oder dass wir überhaupt kennenlernen uns. Ja, was sind so unsere Ziele im Leben? Was sind unsere, was motiviert uns? Was ärgert uns? Es ist ja nicht nur, dass der Ärger jetzt zum Beispiel wichtig ist zu erkennen, sondern es ist ja hilfreich, sich zu fragen, was ist es genau, was mich ärgert oder was mich empört zum Beispiel. Da lerne ich ja etwas über mich selbst. Und das gehört zu diesem so großen Bereich der Gegebenheiten. Und deshalb baut auf diese Achtsamkeit, baut dann alles Weitere sozusagen auf. Denn wenn wir nicht lernen, Dinge erst einmal zu beobachten, zu bemerken, dann fällt es uns schwer, auch weiter positiv an uns zu arbeiten und uns positiv weiterzuentwickeln. Und dann ein zweiter Punkt der Achtsamkeit, den ich noch erwähnen wollte, ist die Frage von Achtsamkeit und Ethik. Wenn man sich jetzt damit beschäftigt, mit der MBSR zum Beispiel, dann kommen viele Buddhisten und sagen, ja, das reicht nicht aus, was die bei MBSR üben. Das ist für, weil wir kennen es aus dem Buddhismus zum Beispiel, dass Achtsamkeit ein sehr wichtiger Faktor ist bei der Ethik. Und wenn wir zum Beispiel schauen, wie der Dalai Lama Achtsamkeit quasi definiert, dann ist es nicht so sehr die Präsenz im gegenwärtigen Moment, sondern sich im gegenwärtigen Moment bewusst zu sein, was sind meine ethischen Prinzipien, nach denen ich handeln möchte. Was ist jetzt zu berücksichtigen für meine persönliche ethische Integrität? Wie gehe ich mit dem anderen um? Wie fühlt er sich gerade? Und so weiter. Empathie und diese Form der Achtsamkeit zu üben. Und da kommt auch dieses Erinnern wieder, das Vergegenwärtigen. Ja, sich im Moment meine ethischen Prinzipien zu vergegenwärtigen. Wenn ich sie in dem Moment nicht habe und ich weiß, welche jetzt anzuwenden sind, dann nützen sie mir natürlich in der Situation nicht. Das heißt, deshalb sagt der Dalai Lama, Achtsamkeit ist im Wesentlichen die Vergegenwärtigung meiner sozusagen ethischen Prinzipien in einem gegenwärtigen, in einer bestimmten Situation. Ja. Und wir finden viele Texte im Buddhismus, die genau diese, die Achtsamkeit in dieser Form quasi erweitern, sage ich mal. Das widerspricht natürlich nicht dem, weil das achtsame Gegenwärtigsein, was gerade geschieht, ist überhaupt sich bewusst machen zu können, etwas, das schulen zu können und so weiter, ist eine absolute Grundlage dafür, diese Art von Achtsamkeit im Alltag zu üben, wo es auch um ethische Werte geht. Und umgekehrt ist auch der positive Effekt, wenn ich ein Mensch bin, der so etwas wie Ethik im Alltag üben möchte, dann brauche ich die Achtsamkeit. Das heißt, durch die Achtsamkeit wird die Ethik, durch die Ethik wird die Achtsamkeit gefördert. Weil wenn mir das nicht egal ist, wie ich mich verhalte, wie ich in der Welt bin, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich mit den anderen umgehe, dann muss ich achtsam sein im Moment. Was ist jetzt die Situation? Wie ist sie einzuschätzen? Wie verhalte ich mich jetzt heilsam? Und das fördert wieder genau diese Fähigkeiten der, von Satipatthana, die wir vielleicht auch in der Meditation dann benötigen, wenn wir diese Achtsamkeit in der Meditation üben. Insofern sind es zwei Ansätze, jetzt die Achtsamkeit zu beschreiben, das bloße Präsenz im gegenwärtigen Moment, aber auch die Fähigkeit im Alltag zum Beispiel, sich an seine inneren Werte, nennt das der Dalai Lama, zu erinnern, zu schauen, was ist jetzt ein angemessenes Verhalten für mich. Okay. Das in der Kürze der Zeit. Eigentlich, vielleicht habt ihr Fragen, aber für Fragen ist jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich möchte auch der Renate nicht ihre kostbare Zeit stehlen für ihre weiteren Übungen. Deshalb wollen wir es wirklich ein bisschen verschieben, aber sagen wir mal, für 5 Minuten haben wir noch Zeit für ein paar Fragen. Genau, das Objekt sozusagen, der Inhalt, worauf die Aufmerksamkeit gerichtet wird, ist etwas anderes. Was wir heute Morgen geübt haben, ist hauptsächlich auf die Gegenwart zu richten, was geschieht gerade in meinem Körper. Und dazu käme dann, was geschieht mit meinen Gefühlen, was geschieht gerade mit meinen Gedanken. Und auch im Alltag würde ich das natürlich jetzt brauchen, was geschieht gerade jetzt. Aber nicht nur mit mir selbst, vielleicht auch mit meinem Gegenüber, mit dem ich mich jetzt gerade unterhalte. Oder wenn ich eine Dyadenübung setze, dass ich dann richte ich die Achtsamkeit auf das, was ich höre von dem anderen. Also das Tool sozusagen ist gleich, aber wie man es benutzt, das ist unterschiedlich. Und jetzt könnte man sagen, es gibt ja diesen Buch Achtsam Morden, glaube ich. Achtsam Morden. Oder einige sagen, okay, der Sniper, oder der Sniper, der braucht eben auch Achtsamkeit. Klar, man könnte das wahrscheinlich auch missbrauchen, sage ich mal. Oder, und deshalb ist es natürlich jetzt zum Beispiel im Buddhismus oder auch bei John Kabat-Zinn, der will ja die Menschen verbessern und nicht ins Unglück führen. Und es geht nicht darum, nur dass Menschen zum Beispiel auf der Arbeit besser funktionieren, weil sie fokussierter sind oder so, sondern es geht ja um eine Persönlichkeitsentwicklung. Und deshalb ist es natürlich irgendwie, wie man sagt, auf heilsame Inhalte ausgerichtet oder heilsam positiv ausgerichtet. Aber an sich könnte man diese Fähigkeiten, sagen wir, des Vergegenwärtigens und der Wissensklarheit auch nutzen, wenn man vielleicht einen Bankraub, einen Einbruch plant oder durchführt. Deshalb ist auch der Punkt, da kommen wir auch dann später, noch morgen vielleicht nochmal zu, wenn wir Achtsamkeit und Weisheit auch betrachten. Das Modell im Buddhismus ist, dass man viele Geistesfaktoren heißen, die hat und mit die miteinander gepaart sein können. Zum Beispiel Achtsamkeit mit Mitgefühl. Ja, oder Achtsamkeit dann mit Weisheit oder mit Empathie. Ist eine andere Form von Achtsamkeit als jetzt vielleicht Achtsamkeit mit dem Wunsch zu paaren, die Bank zu berauben. Oder das fällt mir jetzt kein besseres Beispiel gerade ein. Ne? Und versuchen in der Geisteskultivierung möglichst gute Faktoren zusammenzubringen. Davon, von dem Achtsamkeit jetzt eine ist. Und Achtsamkeit teilt sich ja auch nochmal auf in diese Achtsamkeit im engeren Sinne, dieses Vergegenwärtigen plus der Wissensklarheit, da haben wir schon zwei sozusagen Faktoren, die da zusammenkommen. Auch das haben wir, die Wissensklarheit, die haben wir vielleicht noch diesen Einsatz. gehört, Renatus hat es auch gesagt, so wenn ich da liege und betrachte meinen Körper und ich werde abgelenkt durch meine eigenen Gedanken oder was immer, dann muss ich es ja irgendwie auch bemerken, dass ich abgelenkt werde oder abgelenkt bin. Das ist dann, sagt man auch, diese Wissensklarheit ist dann nötig, dass ich gerade bemerke, wie, in welchem Zustand ist meine Meditation sozusagen. Oder drifte ich jetzt ab und dann kann ich mich wieder sanft zurückbringen. Es kann ja sein, dass du es gar nicht bemerkst. So. Also das machen wir häufig. Wir sind voller Emotionen, Gedanken. Wir tun etwas gedankenlos, wie man so sagt, tun wir etwas. Es kann aber auch sein, dass du es bewusst machst und dir vergegenwärtigst. Wenn du jetzt diese ethische Komponente nicht hast, dann kannst du vielleicht sagen, ich mache es trotzdem. Oder gerade deshalb, ich nutze das jetzt aus, die Situation. Könnte man ja meinen. Also dann wäre auch eine gewisse Achtsamkeit da, aber dem würde die ethische Haltung dazu fehlen. Muss die Achtsamkeit nicht zwangsläufig, kann man diskutieren, aber nicht zwangsläufig unbedingt diese ethische Dimension mitbringen. Aber das ist sozusagen in der Diskussion. Einige sagen, wenn man Achtsamkeit vollständig praktiziert, dann kommt das mehr oder weniger auch. Andere sagen, nein, das ist noch eine zusätzliche Dimension, die man sich auch im Leben erarbeiten muss.
Also ich komme dann auch gar nicht dazu, meine ganzen geistigen Parameter einzusetzen, sondern ich bin die ganze Zeit wach. Dann in diesem Augenblick ist natürlich auch ein Zugang also zu ethischen Inhalten da. Denn ich korrespondiere mit dem anderen, ich bin interdependent. Also ich kann mich gar nicht mehr lösen. Und dann geschieht etwas. Also der Augenblick verwandelt den anderen wie mich. Und deswegen ist dieser Augenblick so wichtig. Und deswegen auch der Körper, weil der das Einzige ist, was ich im Augenblick fühlen kann. Alles andere ist wieder Weltabgewandtheit. Also so würde ich das sagen. Punkt.
Aber du regst jetzt meine Diskussionsbereitschaft an, also, weil ich könnte dir jetzt ein Gegenbeispiel sagen, was uns sehr betrifft. Das ist der Umgang mit der Zukunft. Der achtsame Umgang mit der Zukunft ist ja gerade jetzt im Thema Klimawandel, Umweltzerstörung ein Riesending, dass wir als Menschen vielleicht nicht genug in die Zukunft achtsam die Zukunft betrachten. Was bedeutet unser Verhalten heute für die nächsten Generationen? Für uns selbst, solange wir vielleicht noch hier sind, aber vor allen Dingen für die zukünftigen Generationen. Das wäre jetzt, ich weiß nicht, was John Kabat-Zinn dazu sagt, sicher würde es auch als eine Form der Achtsamkeit einstufen. Im Sinne des Dalai Lama wäre das auf jeden Fall eine ganz wichtige Form der Achtsamkeit. Achtsam zu sein, auch das in Bezug auf das, was in der Zukunft geschehen wird. Also das mir quasi auch etwas Zukünftiges kann ich mir jetzt, aber die Präsenz ist da, weil ich mir jetzt bewusster machen muss in meinem jetzigen Handeln. Das ist ja der Punkt. Ja, da wird es dann die Achtsamkeit in der Gegenwart, wenn ich so ein Prinzip nicht nur propagiere, sondern sage, okay, ich steige jetzt um vom Auto auf die Bahn zum Beispiel. Heute fahre ich mal nicht mit dem, ohne dass ich jetzt jemand kritisieren möchte, aber irgendwie solche Entscheidungen zu treffen im gegenwärtigen Moment. Aber die Achtsamkeit bezieht auch Zukünftiges ein. Oder auch, würde ich sagen, auch Vergangenes. Also wenn ich Fehler, sage mal, mein Leben, was ich sehr finde, zum Beispiel, dass wir sehr hilfreich finde, das macht man vielleicht nicht jeden Tag, aber sich mal sein Leben so Revue passieren zu lassen, nochmal durchzuspielen. Wo habe ich mich wie entschieden, was ist passiert, warum bin ich der geworden, der ich bin und so weiter. Das sich nochmal bewusst zu machen, das wäre ja auch eine Art der Achtsamkeit, wo ich mir etwas Vergangenes in die Gegenwart hineinhole, vergegenwärtige. Ich wollte nur sagen, dass die Dimension Achtsamkeit eine große Dimension umschließen kann. Und auf jeden Fall, dass es so gewählt wurde, dass auch in den Lehrreden man mit dem Körper beginnt, das ist auch ein sehr pragmatischer Ansatz, weil man sagt, das ist wirklich so greifbar und so nah und auch so etwas, was einen so erdet. Und der Atem ist wie ein Anker, an dem man immer wieder zurückkommen kann, um sich selbst nicht zu verlieren. Deshalb ist das so basal sozusagen, dann mit dem Körper anzufangen. Das widerspricht aber nicht dem, dass man Achtsamkeit auch nochmal in einer anderen Dimension übt. Genau. Und es ist ja auch so, dass wir häufig sehr unachtsam über die Zukunft, in Bezug auf die Zukunft. Wir sind haben, Renate hat von dem Autopiloten gesprochen, oder unseren Reaktionsmuster. Wir machen uns Sorgen, wir haben Erwartungen, die nicht gerade achtsam ablaufen. Die laufen irgendwie automatisch ab nach der Art und Weise, wie wir, nach den Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Und häufig führen sie wieder in das nächste Chaos, so sage ich mal, in das nächste Problem hinein. Also auch unser Umgang mit der Zukunft ist ja nicht wirklich, häufig nicht wirklich achtsam. Genauso, was unsere Vergangenheit anbetrifft. Wie gehen wir mit Fehlern um, die wir im Leben gemacht haben? Schleppen wir das ganze Leben das mit denen um uns herum, dass wir sagen, okay, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen, das hat jetzt mein ganzes Leben versaut oder so. Solche Gedanken. Oder finden wir eine andere Form, unser Leben auch zu akzeptieren, wie es ist und so weiter. Das sind ja alles Themen, die wir im Weisheitstraining behandeln werden. Und ich wollte nur sagen, dass das alles Formen sind eines achtsamen Umgangs mit einer bestimmten Thematik. Aber nochmal, der gute Ausgangspunkt ist immer, das mit dem eigenen Körper, dem Atem zu machen, wo es ja ganz einfach und ganz greifbar ist. Okay, soweit. Nachdem, was ihr jetzt so gehört habt, wo findet ihr das, wie Achtsamkeit und Ethik zusammenhängt? Also aus eurer Alltagserfahrung, wann ist Achtsamkeit anwesend, wann ist sie nicht anwesend? Könnt ihr euch vielleicht auch konkrete Beispiele nehmen, vielleicht eine Situation im Beruf, im Büro, in einem Meeting oder vielleicht ich bin beim Arzt. Was bedeutet jetzt in dem Fall achtsam zu sein? Was hängt damit zusammen? Was passiert, wenn sie da ist, was sie nicht da ist? Was gehört dazu? Vielleicht, dass ihr euch dann mal fragt, welchen Stellenwert die Achtsamkeit in Bezug auf euer Verhalten im Alltag hat. Und dazu kurz, knacke ich, vielleicht eine Viertelstunde. Vielleicht könnt ihr ein paar Punkte zusammentragen und an die Pinnwand pinnen.